Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Heute haben wir den 10.04. und es ist 17.06 Uhr. Zwei Männer sollen gedrängt haben, so kam es zu Trumps Kehrtwende. Hochrangige Regierungsmitglieder fürchteten eine Panik, vor allem wegen eines Titels an der Börse. Der Präsident selbst empfahl kurz vor Verkündung der Zollpause noch Aktien zu kaufen. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, seine Sonderzölle für viele Länder um 90 Tage aufzuschieben, hat die Welt am Mittwochabend MESZ, mitteleuropäische Standardzeit, überrascht. In der Nacht zum Donnerstag wurde mehr Details zu den Hintergründen seines Zollmoratoriums bekannt. Trump selbst erklärte gegenüber Reportern:
I thought that the people, they're gonna get a bit yappy. They're gonna get a bit yappy.
Übersetzt heißt das so viel wie: Ich dachte, dass die Leute ein wenig aus der Reihe tanzen würden. Sie wurden aufgeregt, ein bisschen ängstlich. Wie die New York Times berichtet, hatten hochrangige Mitglieder von Trumps Team eine Panik am Finanzmarkt befürchtet, die die Weltwirtschaft schwer schädigen könnte. Aus ihrer Sicht sei der Ausverkauf der US-Staatsanleihen ein Warnsignal. Typischerweise sind Anleihen bei Anlegern besonders gefragt, wenn die Aktienkurse sinken. Vor Trumps Bekanntmachung des Moratoriums stießen Investoren die Anleihen ab. Die Kurse fielen und spiegelbildlich zogen die Renditen an. Die 10-jährigen US-Staatsanleihen rentierten am Mittwoch zwischenzeitlich bei mehr als 4,5%. Anfang der Woche waren die Renditen auch noch auf weniger als 4% gefallen. Die 10-jährigen US-Bonds gelten am Finanzmarkt als die sichersten und liquidesten Anlageklassen. Also, es wurde wohl aus Trumps innerem Kreis so heiß um die Staatsanleihen und die Finanzmärkte, dass man keine Chance gesehen hat, das nicht wieder aufzuheben. Donald Trump hat wohl kalte Füße bekommen und dann war der Liberation Day wohl doch nicht so ein Liberation Day. Ist wohl dann doch nicht so ein Befreiungstag gewesen. Absolute Blamage übrigens und noch was Schlimmeres tatsächlich, denn das kommt im nächsten Artikel. Das ist der erste Artikel aus dem Handelsblatt. Wir gucken in die Zeit. US-Senator fordert Untersuchung zu möglichem Insiderhandel. Der kalifornische US-Senator Adam Schiff hat nach dem Aussetzen der Zölle auf ausländische Waren eine Untersuchung zu möglichem Insiderhandel gefordert. Zitat: Wer in der Regierung wusste von Trumps Kurzwechsel bei den Zöllen im Voraus? Hat jemand Aktien gekauft oder verkauft, auf Kosten der Öffentlichkeit profitiert? Schrieb der Demokrat auf Social Media. Er kündigte an, der US-Regierung zu schreiben, um Antworten zu erhalten. Hintergrund der Vorwürfe ist ein Post von US-Präsident Donald Trump wenige Minuten nach der Öffnung der New Yorker Börse am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social. Darin schrieb Trump, es sei ein großartiger Zeitpunkt, Aktien zu kaufen. Nur wenige Stunden später setzte er dann die Zölle für die meisten Länder aus, was zu einem Aufschwung an den Börsen führte. Auch die demokratischen Mitglieder des Ausschusses für Finanzdienstleistungen kritisierten das Vorgehen des US-Präsidenten. Trump sei in das größte Marktmanipulationsprogramm der Welt verwickelt. Der Pressesprecher des Weißen Hauses teilte mit, Trump habe die Öffentlichkeit lediglich beruhigen wollen.
It's a great day to buy all the stocks, because I'm gonna lift all the tariffs later.
What the f***? Es liege in der Verantwortung des Präsidenten, dies, Zitat, angesichts der ständigen Panikmache der Medien zu tun. Alter, legit, die Levitt, die Sprecherin des Weißen Hauses, hat sie nicht alle. Ich beantrage offiziell Caroline, wie heißt sie? Die auf jeden Fall die Levitt eine absolute Psychotante zu nennen ab sofort. Donald Trumps Psychotante, die ist so durch. Die ist so maximal durch. Trump hatte am Mittwoch eine 90-tägige Pause im von ihm selbst initiierten weltweiten Handelsstreit angekündigt. In diesem Zeitraum gelte ein erheblich reduzierter Zollsatz von 10% für die Handelspartner, darunter auch für die Europäische Union. Für China erhöhte Trump den Satz dagegen auf sage und schreibe 125%. Bruder, wie nennt ihr das, wenn ein Leben, wenn ein Pärchen eine Beziehung führt, wo mutmaßlich der Mann sagt, naja, ich bestraf dich mal nicht, weil du hast dich das letzte Mal nicht gewehrt. Puh. Ja. Also, Marktmanipulation? Ja. Auf jeden Fall. Jeder, der hier keine Marktmanipulation sieht, ist gar nicht in der Lage, irgendetwas rational zu sehen. Das war Marktmanipulation. In der einfachsten, offensichtlichsten Form. Die Europäische Union hat reagiert und setzt die Gegenzölle auf US-Waren für 90 Tage aus. Kommissionspräsidentin von der Leyen teilte auf Social Media mit, man wolle Verhandlungen eine Chance geben. Auch China forderte die USA zu Kompromissen auf. Von der Leyen stellte klar, dass die Europäische Union weiterhin zu Gegenmaßnahmen bereit sei. Sollte Verhandlungen mit den USA nicht zufriedenstellend verlaufen, würden die Gegenmaßnahmen allerdings in Kraft treten. Zudem setze man die Arbeit an weiteren Maßnahmen fort. Von der Leyen betonte, alle Optionen bleiben auf dem Tisch. Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich erst gestern darauf verständigt, ab dem 15. April Vergeltungszölle unter anderem auf Jeans und Motorräder aus den USA zu erheben. Bei den Maßnahmen handelt es sich um eine Reaktion auf die bereits vor rund einem Monat verhängten US-Zölle auf Stahl und Aluminium. Gestern Abend dann setzte US-Präsident überraschend zusätzliche Zölle für weitere Handelspartner für 90 pro Tage aus. Sie waren gerade erst in Kraft getreten. Die Zollpause gilt demnach für mehr als 75 Staaten, die Verhandlungsbereitschaft gezeigt hätten. Auf Waren aus China sollen den USA dagegen eine Strafabgabe von 125% fällig werden. Die Volksrepublik forderte die USA ihrerseits zu Kompromissen auf. Eine Sprecherin des Handelsministeriums in Peking erklärte, Washington solle China auf halbem Wege entgegenkommen und auf der Grundlage der Prinzipien des gegenseitigen Respekts verhandeln. Ohne Kompromisse werde China bis zum Ende kämpfen. Die Börsen weltweit erholten sich nach der Kehrtwende von US-Präsident Trump in der Zollpolitik. Der deutsche Leitindex DAX etwa legte zu Handelsbeginn um 8% zu. Weltweit reagierten Anleger positiv auf die Zollpause. Der französische Aktienindex CAC 40 verzeichnete zu Handelsbeginn am Donnerstag ein Plus von knapp 6,5% und der FTSE 100 in London fast 6%. Zuvor hatten bereits die asiatischen Börsen und verschiedene Indizes in New York mit einem kräftigen Plus geschlossen. Vor Bekanntgabe der Zollpause hat Trump angedeutet, nun sei ein Zitat großartiger Zeitpunkt, Aktien zu kaufen. Der Effekt von Trumps Verkündung war sogar in China zu spüren, das als einziges Land von der Pause der Zölle ausgenommen ist und Aufschläge in Höhe von 125% verkraften muss. In Hongkong kletterte der Index Hang Seng um 2,7%, der chinesische SSE Composite Index um 1,3%. Marktmanipulation ist das eine. Seitdem Donald Trump Präsident ist, gibt es ein erhebliches Minus an der Börse. Nur weil gestern ein positiver Tag war, heißt das nicht, dass seit Donald Trump Präsident ist, die Börse nicht so aussieht. Also diese positiven Effekte isoliert zu betrachten, ist ein Fehler, denn seitdem Donald Trump Präsident ist, sieht es so aus. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Betreibt also nicht Coping auf Basis der Tatsache, dass ihr euch das schön redet, weil das gestern stattgefunden hat. Donald Trump hat seit Amtsantritt ein Jahr Vermögen, Trillionen Dollar, vernichtet. Einfach vernichtet. Trillionen. Die Atombombe, die handelstechnisch, sanktionstechnische Atombombe. Was eine Digitalsteuer wirklich bringt. Die großen US-Konzerne machen viel Geld in der Europäischen Union. Deshalb gilt eine Digitalsteuer als wuchtige Antwort auf die US-Zölle. Kann sie funktionieren? Hier die wichtigsten Fragen. Was ist denn eine Digitalsteuer? Gemeint ist in der Regel eine Steuer auf die Umsätze, die große Tech-Konzerne in Europa generieren. Firmen wie Meta, Google, Microsoft verkaufen hierzulande Lizenzen für ihre Software, Abos oder Werbeplätze in ihren Netzwerken und Suchmaschinen. Diese digitalen Dienstleistungen zu besteuern, könnte sowohl Geld einbringen, als auch eine Antwort auf die US-amerikanischen Zölle sein. Es kursieren Forderungen von einer Steuer in Höhe von 5%. Noch gibt es allerdings keine konkreten Pläne seitens der Europäischen Union. Die Digitalkommissarin Henna Virkkunen wollte sich bei einer Pressekonferenz in dieser Woche nicht direkt zu einer Digitalsteuer äußern. Wie viel könnte denn eine Digitalsteuer einbringen? Laut einer aktuellen Berechnung der Denkfabrik Center for European Policy Studies, CEPS, könnte die EU durch eine 5%ige direkte Digitalsteuer im Jahr 2026 etwa 37,5 Milliarden Euro einnehmen. Das entspricht fast 19% des gesamten Haushalts für 2025. Eine solche Steuer könnte nicht nur eine Gegenmaßnahme auf mögliche Zölle sein, sondern die Unternehmen auch dazu zwingen, schlicht mehr zu zahlen, als sie es bisher tun. Laut den Berechnungen haben sie im Moment im Schnitt einen Steuersatz von knapp 10%, während andere Firmen im Schnitt auf 23% kommen. Ist denn eine Digitalsteuer eine wirksame Antwort auf die US-Zölle? Ökonomen sagen ja. Die Chefin der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer sprach jedenfalls davon, dass die Digitalsteuer, Zitat, eine besonders effektive Maßnahme sei. Wie sehr sie die Technikkonzerne wirklich treffen würde, wird wohl von der Höhe der verhängten Steuer abhängen. Unklar ist, wie die USA auf eine solche Gegenmaßnahme auf die mögliche US-Strafzölle reagieren würden. Trump hat sich bereits mehrfach über das Vorgehen der EU-Kommission gegenüber US-Tech-Konzernen beklagt und mit Konsequenzen gedroht. Die US-Regierung hat schon vor dem Liberation Day klargemacht, dass sie Gegenmaßnahmen einleiten werde, sollte die EU die Tech-Konzerne zum Beispiel bei Steuern weiter regulieren. Über eine mögliche Digitalsteuer, wie sie in Frankreich zwischenzeitlich erhoben wurde, hat US-Präsident Donald Trump etwa gesagt, sie sei nur dazu da, um, Zitat, amerikanische Unternehmen auszuplündern. Wer will denn eine Digitalsteuer? In Deutschland äußern Politikerinnen und Politiker aus unterschiedlichen Parteien Sympathie dafür. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen, Rasmus Andresen, hat sich für die Einführung einer solchen europaweiten Digitalsteuer ausgesprochen. Zitat: Deutschland und die EU dürfen jetzt nicht vor Trump, Musk und Zuckerberg einknicken. Eine Digitalsteuer auf große Tech-Konzerne ist beliebt und dringend notwendig, schreibt Andresen. Auch die linken Chefin Heidi Reichenick befürwortet eine Digitalsteuer. Zitat: Das trifft dann wirklich die großen Konzerne. Die brauchen wir europaweit und die Konzerne sollen da die Steuern zahlen, wo sie auch die Gewinne machen, sagte Reichenick in dieser Woche in der Talksendung Maischberger. Einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung dürfte sie haben. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVI aus dem Januar sprachen sich knapp 40% der 10.000 Befragten für eine höhere Besteuerung von Technikkonzernen aus. Ist eine Digitalsteuer denn kurzfristig realistisch? Vermutlich nicht. Im von Trump ausgelösten aktuellen Handelsstreit könnten zwar Dinge möglich werden, die vorher unmöglich schienen, dennoch scheint es unwahrscheinlich, dass sich alle Mitgliedstaaten einig werden. 2019 wollte etwa die Umsätze von Digitalkonzernen mit 3% besteuert werden. Damals konnten sich die EU-Finanzminister nicht auf eine entsprechende Steuer verständigen, vor allem Irland. Warum? Weil da viele Digitalkonzerne sitzen. Dänemark und Schweden waren dagegen. Auch jetzt äußert sich Irlands Handelsminister Simon Harris zurückhaltend. Eine, Zitat, außerordentliche Eskalation, Zitat Ende, der Situation wolle er unbedingt vermeiden, sagte er. Nun, Irland handelt da offensichtlich aus eigenen Interessen, weil die Iren halt der Standort sind, für Tech-Konzerne in Europa zu agieren. Das ist natürlich schlecht. Würden durch eine Digitalsteuer Produkte teurer werden? Davor warnt jedenfalls der Branchenverband Bitkom. Viele Unternehmen und Verwaltungen, Bürgerinnen und Bürger seien abhängig von US-Technologiekonzernen, weil sie deren Software- und Cloud-Lösungen nutzen und würden die anfallenden Mehrkosten tragen müssen, sollte die EU eine Digitalsteuer einführen. Derzeit fehle es an ausreichenden Alternativen in Europa, mahnt der Verband, man würde sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Welche Folgen die Steuer für Verbraucher hätte, hinge wohl davon ab, wo sie genau ausgestaltet werden würde. Stefan Heumann, Geschäftsführer der Agora Digitale Transformation, schlug in der Taz vor, nicht die Hard- oder Software der Konzerne zu besteuern, sondern deren Werbeeinnahmen. Das kann man nämlich nicht an den Kunden weitergeben. So würde man Verbraucher und hiesige Firmen aus der Schusslinie nehmen. Und das ist eine schlaue Idee, die ich übrigens auch unterstütze. Das ist schlau. Ist Tech-Regulierung eine Alternative zur Digitalsteuer? Die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren viel unternommen, um Tech-Konzerne besser regulieren zu können. Dafür hat sie 2 große Gesetzesvorgaben in den vergangenen Jahren verabschiedet. Den Digital Markets Act, DMA, und den Digital Service Act, DSA. Mit dem DMA will sie einen faireren Wettbewerb in der EU erreichen. Mit dem DSA verstärkt gegen illegale Inhalte auf sozialen Plattformen vorgehen. Diese Gesetze greifen unabhängig vom Zollstreit oder der jetzt diskutierten Digitalsteuer. Die US-Regierung hat allerdings ihren Unmut darüber deutlich gemacht und mit Maßnahmen gedroht, sollte die EU diese Gesetze weiter umsetzen. Die EU wiederum pocht darauf, dass die Plattformen sich an die Regeln der Staatsgemeinschaft halten müssen. Also, alles in allem, das Für und Wider, ich finde die wichtigsten Fragen dazu eigentlich sehr, sehr gut. Das Fazit, was ich daraus ziehe, ist, ja, eine Digitalsteuer muss unbedingt besprochen werden in unterschiedlichen Auswirkungen. Das ist wichtig. Und zweitens, sie sollte aber langfristig gedacht sein und darf jetzt nicht als kurzfristiges Instrument eventuell den Eskalationswahn von Donald Trump weiter auf die Spitze treiben. Es muss also richtig gemacht werden. Und nur wenn es richtig gemacht wird und nur wenn es langfristig gedacht ist, kann das einen tatsächlichen Mehrwert haben. Ich finde die Idee übrigens mit den Werbeeinnahmen sehr, sehr gut. Das ist meine Einordnung dazu. Das ist wichtig, dass man über diese Digitalsteuer auf jeden Fall spricht und dass man sie einführt. Langfristig ist das eine unausweichliche Situation tatsächlich, weil die Tech-Konzerne einfach schon viel zu lange von der fehlenden Besteuerung diesbezüglich profitieren. Ja, also das ist ja, es steht ja außer Frage. Der Koalitionsvertrag, zu wenig für einen wirtschaftspolitischen Aufbruch. Der Koalitionsvertrag steht, doch die von der Union in Aussicht gestellte Wirtschaftswende wird er nicht erreichen können. Denn es gibt eine Reihe von Vorhaben, die teuer sind, aber den Wirtschaftsstandort Deutschland kaum voranbringen. Die Erleichterungen bei den meisten Wirtschaftsverbänden waren unüberhörbar. Zumindest der Koalitionsvertrag steht und mit den neuen Regierungen wird auch die monatelange politische Hängepartie endlich zu Ende gehen. So gesehen haben SPD und Union erst einmal geliefert. Wenig überraschend ist auch, keines der wirtschaftspolitischen Parteiprogramme hat es in Reinform in diesen Koalitionsvertrag geschafft. Vielmehr regiert der Kompromiss und das wird an vielen Stellen sichtbar, was zugleich kein Nachteil ist. Investitionen sollen etwa genau steuerlich gefördert werden, wie von den Sozialdemokraten gefordert. Wie die Körperschaftssteuer in Schritten gesenkt werden, wofür sich wiederum die Union stark gemacht hat. Das hilft in jedem Fall der schwächelnden Konjunktur und wird auch die Attraktivität des Standorts verbessern. Eine gute Nachricht, zu der auch die geplante deutliche Absenkung der Energiekosten gehört. Ein großes Problem für die heimische Wettbewerbsfähigkeit, das CDU, CSU und SPD jetzt gezielt angehen wollen. Was aber angesichts einer üppig gefüllten Klima- und Transformationsfonds auch deutlich leichter fallen wird. Das ist übrigens tatsächlich etwas, das fantastisch ist, ne? Also die Energiekosten zu senken, indem man auf den Mindeststeuersatz der Europäischen Union setzt, das wird man spüren. Das wird nicht nur der Industriestrompreis an die Industrie weiter spüren, das wird jeder spüren. Das Problem dabei ist, und da müssen wir jetzt einfach aufpassen, und das könnt ihr auch selber beobachten, das Wegnehmen von Belastung für den Nutzer ist bei der bisherigen Zahlungsmotivation eventuell eine Motivation für Energiekonzerne, den Preis ansteigen zu lassen, um die Rendite zu erhöhen. Also das Wegfallen von Belastung, die vorher der Kunde getragen hat, wird unter Umständen das Hinzuführen von Belastungen für den Kunden bedeuten, einfach nur, weil man mehr Rendite haben möchte. Versteht ihr? Das Ganze ist ein sehr systemrelevantes Problem, weil das im Kapitalismus immer vorkommt. Die große Energiekrise auf Basis des Ukraine-Kriegs hat natürlich einen Effekt gehabt, aber er hat zum Teil bei dem Kunden am meisten reingeschlagen, weil Energieriesen das als Anlass genommen haben, mehr Rendite zu machen. Darum haben die auch Rekordgewinne gemacht in dem Zeitraum. Die haben nicht, oh mein Gott, wir haben aufgrund der Krise in der Ukraine jetzt aber mal weniger Gewinne gemacht und alle waren davon betroffen. Nein, so ist es nicht gelaufen. Riesige Konzerne, Energieverkäufer, Stromanbieter haben Rekordgewinne gemacht, weil die eben diesen Anlass genutzt haben, um die Rendite zu steigern. Das ist wichtig zu verstehen, das ist ein systemisches Problem. Die Messlatte für diesen Koalitionsvertrag ist jedoch die von der Union in Aussicht gestellte Wirtschaftswende. Die dafür notwendige Flughöhe wird aber durch das vorgelegte Papier leider nicht erreicht. Was auch daran liegen dürfte, dass das schuldenfinanzierte Sondervermögen über 500 Milliarden Euro für Investitionen den Reformeifer nicht gerade beflügelt hat. Viele der Vorhaben stehen zwar unter Finanzierungsvorbehalt, das hat der mutmaßlich neue Finanzminister und amtierende SPD-Chef Lars Klingbeil ausdrücklich betont. Aber als Gesetz gelten dennoch einige Vorhaben, die teuer sind, aber den Standort kaum voranbringen. Zum Beispiel Steuersenkung für Landwirte und den Gastrobereich. Steuergeschenke aus der Union. Herzlichen Glückwunsch. Verschwendetes Geld. Die Ausweitung der Mütterrente. Festschreibung des Rentenniveaus bei 48%. ohne eine Rentenreform, ist übrigens auch wieder verbranntes Geld. Oder auch die Anhebung der Pendlerpauschale, Steuergeschenke aus der Union. Die Kernbotschaft dieses Koalitionsvertrages an die Bürger lautet, Zitat, macht euch trotz Wirtschaftskrise keine Sorgen, wirkliche Zumutung oder gar Einschnitte wird es nicht geben. Und was sagt uns das? Wenn es um Wandel geht, wählt man nicht die beschissene Union. Weil die Union wählen heißt, alles bleibt so, wie es ist. Wen wählt man dann? Die Linke. Die Linke wählt man. Man wählt die Linke. Das ist angesichts der Standortschwäche und knapper Haushaltsmittel schlicht zu wenig. Anders ausgedrückt, ein bisschen mehr Aufbruch hätte es ruhig sein können. Also, das ist die erste Einschätzung aus dem Deutschlandfunk. Zu wenig für den wirtschaftspolitischen Aufbruch. Wir haben ja Teile daraus schon gelesen. Ich mache mal ein paar andere Sachen. Die Steuerbefreiung von Überstunden ist eine absolute Psychose. Ich möchte ganz ehrlich sagen, das ist eine Farce. Das ist eine selektive Bevorzugung von Leuten, die davon profitieren können, weil ihr Arbeitgeber das zulässt. Aber das hilft einfach nicht flächendeckend, wie man es hätte aufbauen können. Alternative wäre dazu gewesen, dass man einfach den Freibetrag von unten erhöht, um einfach Geringverdiener gezielt zu entlasten. Das hat man hier nicht gemacht. Man hat sich bewusst dazu entschieden, diesen Tenor der Mehrarbeit mit reinzusetzen. Das ist fucking insane. Der Anreiz dafür, Mehrarbeit zu leisten, ist das eine. Die Garantie, dass Mehrarbeit tatsächlich dazu führt, dass das ausgezahlt wird, hängt bei euch ganz einfach von eurem Arbeitgeber ab. Das ist nicht etwas, das garantiert ist. Und sobald ihr Überstunden habt und im Zusammenhang mit, sagen wir mal, im Zusammenhang mit Arbeitsausgleichskonten davon überhaupt nicht profitiert, ist das für euch ja gar nicht relevant. Davon können nur Leute profitieren, die tatsächlich unterwegs sind. Außerdem, genau, steuerfrei heißt nicht sozialversicherungsfrei. Das ist auch richtig, korrekt. Aber das ist schon eine Entlastung, eben nur nicht für die eine Entlastung brauchen. Zumindest nicht flächendeckend. Das finde ich schlecht. Zusätzlich ist die Rentenmehrarbeit wirklich ein Mittelfinger, Alter. Gleichzeitig zu sagen, man schafft eine Aktivrente ein und sagt dann alten Leuten einfach, naja, wir können jetzt im Monat 2000 anbieten, das ist steuerfrei dann möglich, das ist frech. Also ich finde das frech. Das sind alles Symptombekämpfungen von systemischen Problemen, die man angehen muss. Das Rentenproblem löst sich nicht dadurch, dass man Rentnerinnen und Rentnern, die in der Lage sind zu arbeiten, das dann noch attraktiver macht. Was ist mit denen, die nicht können? Was ist mit denen, die da einfach nicht die Befähigung haben, körperlich nicht mehr dazu in der Lage sind, einfach vielleicht auch nicht wollen? Weil, was soll das? So, da muss man sich eine Idee überlegen und nicht einfach sagen, ja, dann arbeite halt länger. Bruder, was ist das für ein System? Was ist das für eine Alternative? Das ist doch scheiße. Das ist einfach nur, genau wie dieses gesamte Koalitionspapier sich liest, dieses Lockmittel, die Leute länger und intensiver ausbeuten zu können. Es ist scheiße. Das ist nicht gut. Es gibt viel bessere Ansätze. Und es gibt auch viel logischere Ansätze. Der jetzige Ansatz heißt, arbeite, bis du stirbst. Ey, wer damit fein ist, gut. Finde ich wack. Aber das ist die Realität. Arbeitet, bis ihr sterbt. Na, dann arbeitet, bis ihr sterbt. Wenn ihr euch damit wohlfühlt, voll geil. Ich meine, Bruder, für mich ist das ja kein Problem, Bruder. Ich denke, es wird immer noch Leute geben, die da sagen, ja gut, aber ey, wenn das für euch kein Problem ist, Bruder, ey, okay, kein Problem. Arbeitet, bis man stirbt, klar. Gutes Konzept. Ich finde es nicht ein gutes Konzept. Ich finde, das gesamte Rentenkonzept muss überarbeitet werden bis 2035. Warum 2035? Weil 2035 der Zeitrahmen ist, wo die Boomer-Generation in Rente gibt und dann das umlagenfinanzierte das Rentensystem durch große Subventionen aus dem Steuertopf so erheblich querfinanziert werden muss, dass die Tendenz bestehen könnte, dass es irgendwie zusammenbricht. Warum ist das eine Gefahr? Weil die einzige Tendenz, die das verhindern könnte, Migration ist. Und es gibt gerade eine Sache, auf die Deutschland keinen Bock hat, weil sie im Koalitionsvertrag die Außengrenzen wegen illegaler Migration zumachen und sogar Asylsuchende zurückschieben. Nämlich Migration ist da eben ein Problem. Also ist die einzige Lösung, die das verhindern könnte, um das Rentensystem, so wie es jetzt existiert, langfristig halten zu können, etwas, das man eigentlich ablehnt. Gut, ich sage das, weil es so eindeutig ist, wir stehen hier am Gleis. Wir stehen jetzt am Gleis und sehen, wie jemand, und das, der jemand ist das Rentensystem, auf dem Gleis festgekettet ist und gefesselt, wie in einem alten Western. Und der Zug, der auf diesem Gleis fährt, fährt auf dieses festgekettete Rentensystem zu mit Schrittgeschwindigkeit. Und wir können dabei zusehen, wie es immer näher kommt. Und der Zeitpunkt, wo es schwierig wird, ist 2035. Und er fährt in Schrittgeschwindigkeit. Wir sehen das alle. Das ist hier. Ich habe mir dieses Wissen ja nicht einfach aus irgendwelchen Telegram-Quellen zusammengeschwurbelt. Das ist basic shit. Das ist bekannt. Das ist einfach bekannt. Das sieht man, wenn man hinsehen möchte. Wenn man nicht hinsieht, weil man in die andere Richtung schaut und sich freut, dass der Zug irgendwann einfährt, um einzusteigen, wird man feststellen, dass da ein bisschen was unter die Räder gekommen ist. Und das ist die Rente. Also, bis 2035 ist es unbedingt erforderlich, das Rentensystem zu reformieren. Ob es nun eine Aktienrente ist, ob es nun die eigene 401k-Arbeitgebersache ist, wie aus Vorbild Amerika, es spielt keine Rolle. Es spielt einfach keine Rolle. Es muss was anderes passieren. Denn das einfache Umlagesystem ist tendenziell an dem Punkt, an dem es so krass querfinanziert wird, dass es schwierig ist. Aber hey, die Alternative ist, arbeiten, bis man stirbt. Gucken wir weiter in die Tagesschau. Was schreibt denn die Tagesschau zum Koalitionsvertrag? Wer auf welche Entlastung hoffen kann? Ob Steuer, Rente, BAföG, Strom, Gas, Flugtickets, Pendlerpauschale. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD geht es auf vielen Seiten ums Geld. Was bedeutet das konkret für euch, für die Verbraucher? Bürger und Unternehmen könnten durch die Pläne von Union und SPD in den kommenden Jahren einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag einsparen. Das geht aus Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln hervor, die der Nachrichtenagentur vorliegt. Zwar sind die Pläne oft nicht konkret genug, um die Entlastung auf Euro und Cent genau vorhersagen zu können, und alles steht laut den Parteichefs unter dem Finanzierungsvorbehalt, es muss also genügend Geld da sein, doch es zeichnet sich schon ab, wer profitiert, wer sparen könnte und wer künftig eventuell auch schlechter dasteht. Die Einkommenssteuer ist die bislang noch größte Unbekannte in der Rechnung. Union und SPD planen eine Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlastet. Und zwar ab der Mitte der Legislaturperiode, also etwa in 2 Jahren. Genauer werden sie allerdings nicht. Die SPD-Forderung nach Steuererhöhung für Gutverdiener und Reiche kommt im Koalitionsvertrag nicht vor. Der Solidaritätszuschlag, der nur von Bezieherinnen und Beziehern von hohen Einkommen und von Firmen gezahlt wird, soll aber erhalten bleiben. Die Pendlerpauschale steigt. Sicher ist, dass die Pendlerpauschale steigt. Ab 2026 soll sie ab dem ersten Kilometer 28 Cent betragen. Und nicht erst ab dem 21. Kilometer bisher. Alle Pendler, egal ob sie das Auto, die Bahn oder das Fahrrad nutzen, können damit höhere Kosten in der Steuererklärung ansetzen. Für die Kinder, die vom 6. bis zum 18. Lebensjahr eine Bildungseinrichtung besuchen, soll zu Beginn des kommenden Jahres eine Frühstartrente eingeführt werden. Für sie soll pro Monat 10 Euro in ein kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot gezahlt werden. Wenn sie erwachsen sind, sollen sie privat weiter einen bestimmten Betrag einzahlen können. Die Erträge aus dem Depot sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein. Ausgezahlt wird das Geld allerdings erst im Rentenalter. Also da kann man nicht einfach ran. Ne? Das ist übrigens Desinformation, das habe ich auch gelesen. Ich glaube, das war im Deutschland Reddit, habe ich gelesen, dass Leute behauptet haben, dass man da einfach rangeht oder sowas. Aber das ist, Die Erträge aus dem Depot sind bis zum Renteneintritt steuerfrei und ausgezahlt wird das Geld erst im Rentenalter. Da können also niemand ran. Ne? Da können auch die Eltern nicht ran. Das Rentenniveau soll bis 2031 bei 48% des Bruttolohns gehalten werden. Damit wird eine wichtige SPD-Forderung umgesetzt, die das allerdings dauerhaft wollte. Die Union hat die Aktivrente für alle durchgesetzt, die freiwillig länger arbeiten wollen. Wer das Renteneintrittsalter erreicht hat, soll demnach sein Gehalt bis 2.000 Euro steuerfrei bekommen. Von einer möglichen Angleichung würden viele Rentnerinnen profitieren, die für ihre Kindererziehungszeit Mütterrente erhalten. Künftig soll es keine Rolle mehr spielen, ob die Kinder von 1992 oder danach geboren wurden. Wer früher Kinder bekommen hat, kann so mit mehr Geld rechnen. Damit würde eine zentrale Forderung von CDU und CSU umgesetzt. Für SPD-Generalsekretär Matthias Miersch ist die bei der Ausweitung der Mütterrente laut einem Medienbericht das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Zitat: Das ist alles vom Finanzierungsvorbehalt natürlich abhängig, sagte Miersch beim Berlin Playbook Podcast des Nachrichtenmagazins Politico. Union und SPD hätten vereinbart, dass die Mütterrente steuerfinanziert werde. Künftig soll es sich lohnen, freiwillig mehr zu arbeiten, mit Überstunden oder auch im Rentenalter. Auf Zuschläge für Überstunden, die über die tariflich vereinbarte Vollzeitarbeit hinausgehen, soll man keine Steuer zu zahlen haben. Auch wer von Teilzeit auf Vollzeit aufstockt, soll steuerlich belohnt werden. Ich sage nur eine Sache. Was ist denn, wenn man Mitarbeiter hat, ich werfe das einfach mal in den Raum, deren Arbeitszeit verringert und den Rest über die Überstunden abführt, die kriegen den gleichen Lohn, aber ein bisschen mehr und dafür nimmt der Staat weniger Steuern ein. Man reguliert die Regelarbeitszeit und erhöht einfach die Überstunden. Das ist schwierig. Das stimmt so nicht. Die Steuerfreiheit gilt nur für Zuschüsse ab 25% zum Normalstundenlohn. Du willst mir sagen, dass man die Zuschüsse nicht aus... Ach so, das geht also nicht. Okay. Also sagen wir, es wäre nicht möglich, ein bezuschusstes Modell im Zusammenhang mit den neuen Regelungen des Arbeitsmarktes zu kreieren, das bewusst darauf aufbaut, Bezuschussung so gütlich auszugestalten, dass der niedrige...
Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Lohn, der niedrige Lohn mit Bezuschussung steuerfreier aufgestockt wird und dem Staat somit Milliarden entgehen. Ich frag nur, wäre nicht möglich. Ah ja, sehr gut. Das wird schon nicht funktionieren, ne? Sehr gut. Ich meine, wenn wir dann in 4 Jahren darüber reden, in 4 Jahren werde ich mich an dieses Gespräch erinnern und dann werde ich mich daran erinnern, dass wir alle davon ausgegangen sind, dass man das schon nicht ausnutzen wird. Ist okay. Das ist schon okay. Das wird schon nicht passieren. Es wird natürlich nicht motivierte Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber geben, die ihre Arbeitsverträge jetzt so aufbauen, dass zusätzliche Bezuschussung abhängig davon, wie sie bekommt, so weit wie möglich ausgeweitet wird, damit man das ausnutzen kann. Das wird schon nicht passieren. Ihr habt recht. Wer bin ich, dass ich das glaube? Gucken wir weiter. Wer nach der Geburt eines Kindes nicht oder nur wenig arbeitet und mit seinem Partner nicht zu viel verdient, hat Anspruch auf Elterngeld. Das könnte spürbar steigen, denn Union und SPD wollen den Mindestsatz auch als den Höchstbeitrag angeben. Genaue Zahlen nennen sie aber nicht. Wer als Familie nicht viel Geld hat und zum Beispiel auf Bürgergeld angewiesen ist, kann auch auf etwas mehr Unterstützung bei alltäglichen Unternehmungen der Kinder hoffen. Der sogenannte Teilhabebeitrag mit den Kosten für Sportvereine, Musikschulen oder kulturellen Aktivitäten, der abgefangen werden soll, soll von 15 auf 20 Euro im Monat steigen. Union und SPD haben übrigens auch die Mietpreisbremse verlängert und wollen künftig auch dafür sorgen, dass Vermieter sich besser an die Mietpreisbremse halten. Also beim Umzug in eine beliebte Wohngegend nicht so viel Miete verlangen. Dafür erwägen sie Bußgelder bei Verstößen. Der Deutsche Mieterbund zeigte sich trotzdem unzufrieden und bemängelte die fehlende Neuerung beim Mieterschutz. Union und SPD hätten sich, Zitat, auf keine konkreten Maßnahmen zur Begrenzung von Mieterhöhen einigen können, kritisierte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten. Jetzt das Wichtigste, und das ist mehr oder weniger der größte Faktor, der flächendeckend unter Umständen hoffentlich, außer die Unternehmen machen das, was Unternehmen machen, euch treffen wird. Strom und Gas werden günstiger. Die Stromsteuer soll auf den in der EU erlaubten Mindestwert sinken. Ebenso Umlagen und Netzentgelte. Dieser Plan soll vor allem die Industrie entlasten. Es profitieren aber auch alle Bürger, könnte man dadurch doch mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde sparen. Erdgas könnte ebenfalls günstiger werden. Hintergrund ist die geplante Abschaffung der Gasspeicherumlage. Das haben wir auch schon gehört. Nach Berechnung des Portals Verivox könnte eine Familie im Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden rund 71 Euro sparen. Bei einem Single-Haushalt mit Verbrauch von 5.000 Kilowattstunden sind es rund 18 Euro. Union und SPD planen zum Wintersemester 2026/27 eine BAföG-Erhöhung. Die Wohnkostenpauschale für Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll von derzeit 380 auf 440 Euro im Monat angehoben werden. Außerdem soll der Grundbedarf, der aktuell bei 475 Euro im Monat liegt, in zwei Schritten an das Niveau der Grundsicherung angepasst werden. Zum Wintersemester 2027/28 und noch einmal ein Jahr später. Der eigentliche BAföG-Satz soll weiterhin individuell nach Einkommen der Eltern und anderen Faktoren berechnet werden. Das, Ladies and Gentlemen, ist okay, aber der letzte Satz ist ein Big L. Das ist leider nicht so gut. Unklare Forderungen beim Heizungstausch. Die Sanierung und Heizungsförderung werden wir fortsetzen, steht im Koalitionsvertrag. Das umstrittene Heizungsgesetz der Ampel wollen die Koalitionspartner abschaffen und durch eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes ersetzen. Das Heizungsgesetz der Ampel ist das Gebäudeenergiegesetz und das Gebäudeenergiegesetz wurde 2019 von der Union gefordert. Die gesetzlichen Vorgaben sollen dabei aber technologieoffener, flexibler und einfacher werden. Ich prophezeie jetzt mal Folgendes. Die fassen das nicht an. Das Gebäudeenergiegesetz wird genauso bleiben, wie es jetzt ist. Das wird nicht wirklich angefasst. Ich würde mich wundern. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Union einfach Grünpolitik übernimmt. Das wird maximal anders heißen. Das wird so eine Hartz-IV-Bürgergeldänderung werden. Wer eine klimafreundliche Heizung wie eine Wärmepumpe einbaut, kann also weiter mit einer staatlichen Förderung rechnen. Doch völlig offen ist, wie hoch diese anfällt. Das Deutschlandticket geht ebenso in die Verlängerung, da haben wir auch drüber gesprochen. Das Deutschlandticket sollte es weitergeben. Fahrgäste müssen sich ab 2029 auf höhere Preise bei dem beliebten Ticket für den bundesweiten Nahverkehr einstellen. Bereits zu Jahresbeginn war der Preis von 49 Euro auf 58 Euro im Monat angehoben worden. Der Führerschein soll günstiger werden. Viele junge Erwachsene können es sich kaum noch leisten, den Führerschein zu machen. Allein im vergangenen Jahr waren die Kosten für Fahrschule und Führerscheinprüfung in Deutschland um 5,8% gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Durch eine Reform der Fahrausbildung soll der Führerschein nun wieder bezahlbarer werden. Wie sie das genau erreichen wollen, sagten Union und SPD allerdings nicht. Flugtickets könnten günstiger werden. Ja, wir brauchen unbedingt günstigere Flugtickets. Bitte. Die Luftverkehrssteuer soll wieder gesenkt werden. Das könnte sich auf die Preise für Flugtickets auswirken. Airlines hatten unter Verweis auf die höheren Kosten Flüge von deutschen Flughäfen gestrichen. Die Hoffnung vieler Reisender könnte auch sein, dass bald wieder mehr Ziele angeflogen werden. Sicher ist das aber nicht. Inlandsflüge gehören gestrichen, by the way. Wollte ich nur mal mit einführen. Und höhere Übungsleiterpauschalen. Für Trainer im Sportverein, Chorleiter oder andere ehrenamtliche Übungsleiter soll die Steuerpauschale angehoben werden. Sie könnte damit bis zu 3.300 Euro für ihre Tätigkeit verdienen, ohne zusätzliche Steuern zu zahlen. Das gilt wahrscheinlich für das Jahr. Ne? Das gilt wahrscheinlich für das Jahr. Das ist ein Artikel aus der Tagesschau. Ich sag jetzt mal meine Top 5. Was ist meine Top 5? Teilhabebetrag ist gut, zu wenig. Strom und Gas wird günstiger, das ist gut. Das wird man merken. Stärkung vom Ehrenamt ist gut. BAföG ist gut. GEG behalten ist gut, auch wenn sie sagen, sie wollen es verändern. Für einige wird sicherlich die Pendlerpauschale gut sein, wenn sie das über ihre Steuererklärung abrechnen. Wenn ihr keine Steuererklärung macht, dann werdet ihr von der Pendlerpauschale überhaupt nichts spüren. Das Cannabis-Gesetz wird wohl erstmal bleiben. Also ich habe nichts dazu im Koalitionsvertrag gelesen, der sagt, dass es abgeschafft werden soll. Sie werden es wahrscheinlich nochmal prüfen, irgendwie im Ende des Jahres. Also sie werden, das haben sie aber angekündigt, sie werden alles nochmal prüfen. Auch das Gesetz wird dann nochmal auf den Prüfstand gekommen, aber es bleibt erstmal. Gucken wir in die Zeit nochmal. Auch im Koalitionsvertrag steht, dass der 8-Stunden-Tag beendet werden soll. Es wird jetzt eine Maximalarbeitsdauer eine Wochenarbeitszeit geben. Und die Zeit hat sich das mal angeguckt und dazu einen Artikel verfasst, den ich jetzt hier auch nochmal vorlesen möchte. Die Regierung will, dass Angestellte künftig mehr als 8 Stunden am Tag arbeiten können. Klingt wie ein Rückschritt, bringt aber auch Vorteile. Für alle. Mehr Arbeit für mehr Wachstum, das wünscht sich die neue Regierung. Ihr Koalitionsvertrag liest sich wie eine Aufforderung. Packt alle an. Eine der Änderungen, die Deutschland wieder fleißig machen soll, die tägliche Höchstarbeitszeit soll abgeschafft und durch eine wöchentliche ersetzt werden. Mehr. Wer 40 Stunden in seinem Vertrag stehen hat, soll diese künftig nicht zwingend an 5 Tagen mit je 8 Stunden erledigen müssen. Am Montag und Dienstag 11 Stunden arbeiten. Oh, schön, 11 Stunden arbeiten, Chat. Toll. Dafür an von Mittwoch bis Freitag jeweils 6 Stunden. Das soll einfacher werden. Ich sag euch kurz eine persönliche Sache. Bevor ich angefangen habe zu streamen, war ich als freier Unternehmensberater tätig. Und da habe ich solche Manöver gebracht. Also von Montag bis Donnerstag 10 Stunden arbeiten, damit man Freitag frei hat. Das ist, also, wer denkt, also ich anekdotisch, ich sage das jetzt anekdotisch von mir, das ist scheiße. Das ist legit scheiße. Aber macht eure eigenen Erfahrungen. Ich sage anekdotisch, das ist super bad gewesen und das hat mich über Wochen hops genommen. Aber muss man selber gucken dann, ne? Aktuell geht das offiziell nicht. Der 8-Stunden-Tag ist die Norm, 10 Stunden sind laut dem Gesetz nur eine Ausnahme, mehr nicht. Wie genau das neue Modell gestaltet wird, will die Regierung noch mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden aushandeln. Klar ist, dass die Arbeitszeiten flexibler werden sollen, das ist mutig. Und richtig. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit würde nicht nur den Gastronomen helfen, die eine ganztägige Hochzeitsfeier ausrichten und die Hilfe ihrer Servicekräfte für mehr als 8 Stunden benötigen, oder den Werksleitern, die möchten, dass ihre Mitarbeiter länger produzieren, weil die Nachfrage gerade hoch ist. Ich sehe schon, wer davon profitiert irgendwie. Naja, auch Angestellte könnten davon profitieren. Ja, ja, ja. Vor allem Eltern. Wer Vollzeit arbeiten will oder muss, um genügend Einkommen zu haben und dann an einigen Tagen in der Woche länger arbeitet, an anderen dafür kürzer. Natürlich nützlich ist das für Eltern, die ihre Kinder nachmittags von der Kita oder Schule abholen müssen und sich mit dem Partner abwechseln können. So könnten sogar Paare, die keine Großeltern in der Nähe haben und sich nicht immer um einen Babysitter leisten können, in Vollzeit arbeiten. Super. Die künftige Regierung, die sich ansonsten in diesem Koalitionsvertrag wenig mit Vereinbarkeit beschäftigt hat, betont, sie wolle die wöchentliche Höchstarbeitszeit vor allem für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf einführen. Helfen würde das nicht nur Eltern, sondern auch allen Menschen, die pflegebedürftige Angehörige haben. Auch wer sich um niemanden kümmern muss, könnte von der neuen Flexibilität profitieren. Viele Termine bei Ärzten, bei Physiotherapie, beim Amt, bei der Friseurin sind nur tagsüber zu bekommen. Auch Hobbys ließen sich leichter mit dem Job vereinbaren. Das Schwimmbad ist tagsüber leer, man hat eine Bahn für sich alleine. Im Fitnessstudio ist auch noch ein Laufband frei. Holy shit! Dieser Artikel ist ein bisschen, also ich lese ihn einfach vor, ich sag da am Ende was zu. Wer sich nun denkt, das ist doch alles längst möglich, arbeitet entweder in einem sehr flexiblen Job oder hat einen sehr großzügigen Arbeitgeber, den Arzttermin mit langen Wartezeiten auf den Vormittag legen, mal schnell zwischendurch die Kinder abholen und dann mit ihnen im Nebenzimmer weiterarbeiten. Das können nur die wenigsten, vor allem aber hochbezahlte Büroangestellte, die mit Vertrauensarbeitszeit und ihrem Laptop von überall arbeiten können. Der Kellner, die Sachbearbeiterin im Jugendamt, die Reinigungskraft, der Werksmitarbeiter, sie allen können nicht zwischendurch gehen und abends zu Hause nacharbeiten. Kurzer Spoiler, das wird sich auch nicht hiermit ändern. Genauso wie Bauarbeiter nicht ins Homeoffice können, wird sich das hiermit nicht ändern. Ich verstehe die Argumentation nicht. Für sie könnte es sich lohnen, an einem Tag mehr und einem anderen Tag weniger zu arbeiten. Kurzerklärung. Warum wird sich das für diese Leute nicht lohnen? Weil ja die Arbeitsplanung immer noch der Arbeitgeber macht. Wenn der die Hand darauf hält, dann ist es scheißegal, wie viel Freiheiten du hast. Der sagt dann halt einfach, nee, an dem Tag brauche ich dich so, an dem Tag brauche ich dich so, an dem Tag brauche ich dich so, an dem Tag brauche ich dich so. Die Arbeitsstundenvorgabe und die Dynamik, die daraus entsteht, ist also zum Vorteil des Arbeitgebers, nicht des Arbeitnehmers. Und wie Bauarbeiter beispielsweise oder Kellner eine Mehrarbeit machen sollen, zum Zeitpunkt, wo das Restaurant unter Umständen geschlossen ist oder die Baustelle von den Kollegen befreit, das muss man mir erstmal erklären. Das ist also, das ist Augenwischerei. Das ist wirklich Augenwischerei. Und doch gibt es Beschäftigte, für die das Ende des 8-Stunden-Tages zur Falle werden könnte. Deshalb sollte die Regierung zwingend dafür sorgen, dass die vorgeschriebene Ruhezeit von 11 Stunden weiterhin eingehalten wird. Ein unendlicher Arbeitstag nur weil in der Agentur eine wichtige Abgabe bevorsteht, die Nachfrage eines Händlers die Lager überlastet oder in einem Restaurant eine Firmenfeier stattfindet und das an mehreren Tagen hintereinander, das sollte auch künftig nicht normal sein. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit sollte Angestellten mehr Flexibilität bringen, nicht aber dazu führen, dass vorgesetzte Beschäftigte zu Dauerschichten verpflichten. Kurzer Spoiler, das ist aber das, was dazu führen wird. Aber am Ende des Tages ist es dann wieder scheiße, wenn wir hier sitzen und sagen, haben wir doch gesagt, aber ich gebe das jetzt nur noch mal ein. Denn wird der Arbeitsschutz mit der wöchentlichen Höchstarbeitszeit aufgeweicht, drohen noch mehr Menschen in Teilzeit zu gehen und in Burnout zu rutschen. Die Regierung betont im Koalitionsvertrag, sie wolle das vermeiden. Wenn sie das tut, kann die neue Regelung jedoch für mehr Wachstum sorgen und für mehr Zufriedenheit im Job. Ich bin anderer Meinung. Ich bin anderer Meinung. Das hier ist ein Flexibilitätsgeschenk für Arbeitgeber, nicht für Arbeitnehmer. Aber ich muss auch sagen, nochmal, meine eigenen Erfahrungen mit so einer Strategie waren eine Psychose. Ich habe von Montag bis Donnerstag 10 Stunden ohne Pause, mit Pause, also 10 oder 11,5 Stunden sowas an einem Tag gearbeitet, damit ich am Freitag die Zeit nutzen konnte, den langen Arbeitspendelweg zurückzulegen und am Sonntagnachmittag wieder losgefahren bin, um dann ein gewisses Wochenende zu haben. Diese Zeit, ich kann mich sehr lebhaft daran erinnern, war vollkommen abgefahren und hat mich gebrochen. Der Einzige, der sich über sowas freut, ist der Arbeitgeber. Langfristig. Sind die Migrationspläne umsetzbar? Und das ist so der letzte Punkt und dann haben wir so gut wie alles vom Koalitionsvertrag mal angeguckt. Das ist ja auch wichtig. Migration war das bestimmte Thema im Bundestagswahlkampf und lange ein Streitpunkt zwischen Union und SPD, was jetzt geplant ist und wo das Recht Grenzen setzt. Am ersten Tag seiner Amtszeit als Bundeskanzler, so hatte es Friedrich Merz im Bundestagswahlkampf angekündigt, werde er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und das Bundesinnenministerium anweisen, die deutschen Grenzen dauerhaft zu kontrollieren und auch Asylsuchende zurückzuweisen. Nach der Wahl wurde auch wohl auch Merz klar, dass das vor dem Tag seiner ersten Amtszeit die Koalitionsverhandlungen anstehen. Und so wurde in vergangenen Wochen auch beim Thema Migration gerungen um Veränderungen und konkrete Formulierungen. Kurzum, die Union hat gelogen. Der hat gelogen. Klar hat er gelogen. Hä? Das verstehen CDU-Wähler vielleicht nicht, aber der hat ja blank gelogen. Schon in der Einleitung zum Unterpunkt Migration und Integration finden sich im Koalitionsvertrag nun wichtige Sätze der SPD. Das Grundrecht auf Asyl bleibt unangetastet, wir wollen Integration ermöglichen. Heißt es da zum Beispiel. Doch auch die Union hat ihre Punkte untergebracht. Zitat, wir werden Migration ordnen und steuern, die irreguläre Migration wirksam zurückdrängen. Konkret will die künftige Koalition zum Beispiel die Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen fortsetzen, bis es zu einem funktionierenden Außengrenzschutz der EU gibt. Nichts wirklich Neues also, rechtlich aber durchaus problematisch, denn Deutschland hat vor vielen Jahren den Schengener Grenzkodex unterzeichnet. Danach gelten klare Grundregeln. Es gibt keine dauerhafte, zeitlich unbegrenzte Grenzkontrolle zwischen den Staaten im Schengen-Raum. Ausnahmen von dem Verbot lässt der Schengener Grenzkodex nur zu, wenn die Kontrollen in besonderen Gefahrensituationen zwingend erforderlich sind. Und auch dann nur für begrenzte Zeiträume. Dem widersprechen schon jetzt die Grenzkontrollen. So hat ganz aktuell die Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 17. März 2025 entschieden, dass die Kontrolle eines österreichischen Staatsbürgers 2022 rechtswidrig war, weil die Grenzkontrollen nach dem Schengener Grenzkodex nicht gerechtfertigt waren. Die jetzt angekündigten Fortsetzungen verschärft das Problem. Das ist also rechtswidrig. Fakt. Der entscheidende Satz zum wohl umstrittensten Migrationsthema im Koalitionsvertrag lautet, Zitat, wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisung an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen. Zitat Ende. Genau so stand er auch schon im Sondierungspapier von Union und SPD, doch schon kurz nach deren Veröffentlichung wurde öffentlich zwischen den künftigen Koalitionären gestritten, was diese in Abstimmung eigentlich bedeutet. Zudem dauert es nicht lange, bis das Innenministerium in Wien mitteilte, man werde solche zurückgewiesenen Personen in Österreich nicht annehmen. Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages antwortete Merz auf eine Frage dazu, Zitat, Abstimmung bedeutet Abstimmung mit den europäischen Partnern. Und er fügte hinzu, Zitat, wir sind in engem Dialog und werden das Problem gemeinsam lösen. Rechtlich ist die Zurückweisung von Asylsuchenden hochriskant. Da sind sich die meisten Experten einig. Und das selbst dann, wenn die Nachbarn zustimmen würden. Zwar steht im Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes, dass Geflüchtete, die aus einem sicheren Drittstaat nach Deutschland kommen, kein Recht auf Asyl haben. Aber Artikel 16a Grundgesetz endet nicht mit Absatz 2, er endet mit Absatz 5. Und darin steht sinngemäß, EU-Recht und anderes Völkerrecht gehen den deutschen Regeln vor. Entscheidend bei der Frage, ob Zurückweisungen zulässig sind, bleibt deshalb das EU-Recht. In erster Linie die sogenannte Dublin-III-Verordnung. Auch nach dieser EU-Verordnung ist Deutschland in den meisten Fällen nicht zuständig für das Asylverfahren, sondern das Land, in dem Flüchtende zum ersten Mal europäischen Boden betreten haben. Aber Deutschland muss nach Regeln des Dublin III zunächst einmal prüfen, welches EU-Land da zuständig ist. Dorthin darf der Geflüchtete dann überstellt, also quasi abgeschoben werden. Direkte Zurückweisung an den deutschen Grenzen lässt das EU-Recht für Asylsuchende hingegen nicht zu. Denn auch das Nachbarland ist in den meisten Fällen nicht zuständig für das Asylverfahren. Umstritten ist die Frage, ob Deutschland eine Notlage erklären könnte, um dieses EU-Recht nicht mehr anwenden zu müssen. Ob in der aktuellen Situation so eine Notlage vorliegt, ist nicht abschließend geklärt. Zweifeln könnte man mit Blick auf die aktuell stark zurückgegangene Zahl der Asylanträge in Deutschland. Zudem sind alle Länder der EU, die bisher versucht haben, sich auf die Notlage zu stützen, damit vor dem Europäischen Gerichtshof, dem EuGH, gescheitert. Ein weiterer Punkt im Koalitionsvertrag: die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten. Für Menschen aus sicheren Ländern gilt ein verkürztes Asylverfahren. Denn es gilt der Grundsatz, in sichere Herkunftsstaaten drohen grundsätzlich keine Verfolgung. Ein Asylgrund liegt also meistens nichts vor. Asylbewerber, die aus diesen Ländern kommen, müssen dann selbst nachweisen, dass es in ihrem konkreten Fall anders ist. Für die Behörden macht es das deutlich leichter, Anträge abzulehnen. Auf der Liste stehen bislang alle EU-Mitgliedstaaten und 10 weitere Staaten, darunter Georgien, Ghana und der Kosovo. Die Koalition möchte die Liste verlängern. Zuerst sollen Algerien, Indien, Marokko und Tunesien dazukommen. Bislang muss der Bundestag für jede Erweiterung des Asylgesetzes ändern. Union und SPD haben nun vereinbart, dass sie das künftig mit einer Rechtsverordnung machen möchten. Dann könnte die Regierung die Liste selbst erweitern, ohne dass der Bundestag ein aufwendiges Gesetzgebungsverfahren durchführen muss. Momentan beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof mit den Anforderungen an sichere Herkunftsstaaten. In einem Fall aus Italien prüft das Gericht etwa, ob ein Staat sicher sein kann, wenn dort zwar dem Großteil der Bevölkerung keine Gefahr droht, Minderheiten aber schon. In den sogenannten Schlussanträgen gab es dazu ganz aktuell eine wichtige, wenn auch nicht bindende Einschätzung. Nach dieser kann ein Herkunftsstaat zwar sicher sein, obwohl Minderheiten bedroht sind. Das gehe aber nur in demokratischen Regimen, bei die der Bevölkerung einen nachhaltigen Schutz gewähren. Das dürfte in Tunesien, Marokko und Algerien, wo zum Beispiel LGBTQI-Handlungen als verboten gelten, nicht zutreffen. Diese Länder sind keine vollwertigen Demokratien. Der Europäische Gerichtshof wird in einigen Monaten urteilen und könnte dann die Koalitionspläne vor Probleme stellen. Rechtlich unproblematisch ist die Einigung der künftigen Koalitionäre auf die sogenannte Turbo-Einbürgerung, nämlich die abzuschaffen. Durch das Ampelprojekt könnten besonders gut integrierte Menschen nach 3 Jahren einen deutschen Pass bekommen. Das wollen Union und SPD nun zurückdrehen. Eine Einbürgerung soll erst nach frühestens 5 Jahren möglich sein. Auch der Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten soll zunächst für 2 Jahre ausgesetzt werden. Nicht in den Koalitionsvertrag hat es ein Vorhaben der Union geschafft, das noch im Sondierungspapier stand und mit denen die Union im Wahlkampf für Aufsehen gesorgt hat. Es sollte geprüft werden, ob beispielsweise Terrorunterstützer mit doppelter Staatsbürgerkeit die Staatsangehörigkeit der deutsche Pass entzogen werden könnte. Verfassungsrechtler hatten davor gewarnt, die SPD hat sich nun offenbar durchgesetzt. Zitat: Bei schweren Straftaten führt die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe zu einer Regelausweisung, verspricht der Koalitionsvertrag. Das wird bei den meisten Straftaten, die der Koalitionsvertrag nennt, keine wirkliche Veränderung bringen. Denn das Aufenthaltsgesetz regelt auch heute schon das Ausweisungsinteresse bei bestimmten Verurteilungen besonders schwer. Neu ist, dass dies auch bei Verurteilungen wegen Volksverhetzung und antisemitischen motivierten Straftaten gelten soll. Also eine Hinzufügung von dieser Regel. Wichtig zu wissen ist zusätzlich Folgendes, und das ist hier nochmal herausgearbeitet. Mit einer Ausweisung ist die betroffene Person noch nicht außer Landes. Oft scheitern die dann erforderlichen Abschiebungen aus tatsächlich oder rechtlichen Gründen. Doch auch da wollen Union und SPD einiges ändern. So soll vor allem die Kooperationsbereitschaft der Herkunftsländer gesteigert werden, die Menschen zurücknehmen. Außerdem soll der Bund die Zuständigkeit bekommen, die Abschiebung bzw. Überstellung in das für das Asylverfahren zuständige Land der EU durchzuführen. Bisher machen das die Bundesländer. Bundesausreisezentren soll geprüft werden, um die Ausreise zu beschleunigen. Und dann folgt noch ein klares Versprechen.
Oh.
Zitat. Nach Afghanistan und Syrien werden wir abschieben. Beginnt mit Straftätern und Gefährdern.
Beginnend.
Sichere Herkunftsländer, ha?
Mein Gott. So sicher in Afghanistan. Bruder,
die Taliban gibt mir einfach so ein sicheres Gefühl.
Im August 2024 hatte auch die Ampelkoalition einen Abschiebeflug mit Straftätern nach Afghanistan organisiert, obwohl dies aus tatsächlichen Gründen besonders schwer war, weil dort die islamistische Taliban regiert und man mit ihnen direkt nicht verhandeln wollte. Ob sich das nun ändert oder ob man oder wie man zu mehr Abschiebungen kommen will, dazu schweigt der Koalitionsvertrag. Nach Syrien könnten Abschiebungen nach Sturz des Assad-Regimes tatsächlich wieder möglich werden.
Ja, da gab es ja auch nur einen kleinen Völkermord da. Also ich meine, diese paar 800, 900 Leute der Minderheiten angehörig, deren Assad, Bashar al-Assad auch angehört, mir ist der Name gerade entfallen.
Bruder, Syrien, safe. Überhaupt kein Problem in Syrien. Gar nicht.
Die Aleviten, genau, die Aleviten.
Allerdings gilt auch künftig, selbst Straftätern darf in ihrem Heimatland nicht der Tod oder Folter drohen.
Andernfalls dürfte Deutschland nicht abschieben.
Das ist eine absolute Grenze, die immer beachtet werden muss. Das muss also in jedem Einzelfall geprüft werden und das werden auch Gerichte überwachen.
Doch auch an dem Rechtsschutz für Asylsuchende will die künftige Koalition schrauben. So will sie zum Beispiel, Zitat, die Rechtsmittelzüge in den Blick nehmen, heißt es im Koalitionsvertrag. Gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte könnte es also weniger Rechtsmittel wie Berufung oder Beschwerden geben. In bestimmten Asylverfahren, etwa wenn der Asylsuchende Abschiebehaft droht, sollen diese keinen Rechtsanwalt mehr vom Staat bezahlt bekommen.
Und künftig sollen Asylverfahren der sogenannte Beibringungsgrundsatz gelten. Heißt, die Gerichte würden den Sachverhalt nicht mehr wie bisher selbst ermitteln. Relevant wäre nur noch, was der Asylsuchende bei Gericht selbst vorträgt. Das stößt ebenfalls auf rechtliche Bedenken.
Hallo, Verfassung, hallo.
Naja,
Zitat, ein faires Verfahren ist so für die Betroffenen nicht garantiert, melden sich die Organisation Pro Asyl zu Wort. Der Juraprofessor und Asylrechtsexperte Konstantin Ruschka ist ebenfalls skeptisch. Er hält dadurch sowohl verfassungsrechtliche Vorgaben als auch das europäische Recht für verletzt.
Zitat, ich kann verlangen, dass ein Betroffener mitwirkt, aber das löst dann eine Prüfungspflicht für das Gericht aus. Da muss alles berücksichtigt werden, was bekannt ist.
Und das i-Tüpfelchen im Worst-Case-Szenario der Migrationspolitik ist final, und damit schließen wir fast heute die Nachrichten, zumindest aus dem Koalitionsvertrag, das Innenministerium geht an die CSU.
Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD auch auf die Verteilung der Ministerien geeinigt. Das Innenministerium soll an die CSU gehen.
Das ist das Wurst-Käse-Szenario. Das ist wirklich die absolute Psychose.
Friedrich Merz wird sicher also einen Minister oder eine Ministerin bekommen, die der Unionslinie vorantreiben wird. Die im Wahlkampf angekündigte Ausweisung nach der Richtlinienkompetenz, die man in einer funktionierenden Koalition ohnehin nicht braucht, kann sich der künftige Bundeskanzler also auch deshalb sparen.
Die Koalition will mit den vorgestellten Plänen Fakten schaffen und abschrecken. Doch in vielen Punkten besteht die konkrete Gefahr, dass die Gerichte diese am Ende wieder stoppen oder einschränken werden.
Innenminister Dobrindt.
Hm, wie das klingt. Ich kotze in meinen Mund.
Das, Ladies and Gentlemen, ist die vollumfassende Meinungsmacher-Analyse des Koalitionsvertrags. Ihr seht, ich habe hier einen besonderen Fokus auf einzelne Segmente genommen, weil wir die gestern nicht durchsprechen konnten und wir haben so gut wie alles abgedeckt. Einzelne Details werden wir sicherlich in Gesprächen noch zusätzlich haben. Wir werden bestimmte Sachverhalte noch besprechen und so weiter und so fort. Es ist alles in allem ein gewisser Fiebertraum.
Ich danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und das waren die Nachrichten an dieser Stelle.